DW Wissen.
Mit Judith Hartl, schön, dass Sie dabei sind.
Der Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf hat heute die Entscheidung getroffen, die schriftliche Promotionsleistung von Frau Schawan für ungültig zu erklären und ihr den Doktorgrad zu entziehen.
Frau Schawan und ihr Doktortitel. Weg ist er und wir fragen, schadet das, was da passiert ist, dem Ruf der deutschen Wissenschaft im Ausland? Dann Menschen mit Tourette-Syndrom, ein weiteres Thema dieser Sendung. Wie diese Tick-Krankheit entsteht, wie Patienten damit klarkommen und was dagegen hilft. Außerdem ein Gespräch mit dem früheren Astronauten Thomas Reiter über das, was 2013 in der europäischen Raumfahrt so alles passieren soll. Tja, es war ein Donnerschlag, kann man sagen, und ich muss zugeben, ich habe es nicht erwartet, dass die Ministerin für Bildung und Forschung, Dr. Annette Schawan, offensichtlich doch ein bisschen geschummelt hat oder eben unbeabsichtigt nachlässig war. Wie auch immer, auf jeden Fall ist sie ihren Doktortitel los. Zu viele Passagen in ihrer Dissertation waren nicht als Zitat gekennzeichnet, sagt die Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Dazu mag man stehen, wie man will, aber schlimm ist, dass was im Ausland ankommt und das, was hängen bleibt, ausgerechnet die Ministerin für die Forschung, für Wissenschaft, für Innovation, also für all das, weswegen Deutschland im Ausland einen exzellenten Ruf hat. Zumindest bislang noch. Ob die Causa Schawan da Schaden anrichten könnte, das hören Sie jetzt.
Ich bin besorgt, dass der Eindruck entsteht, dass es in der Wissenschaft nicht mit rechten Dingen zugeht, dass da Lug und Trug an der Tagesordnung ist. Und das besorgt mich, weil ich dann um das Schicksal all derjenigen fürchte, die ganz ordentlich, korrekt und fehlerfrei ihre Qualifikationsarbeiten schreiben. Und das ist immer noch die ganz, ganz überwältigende Mehrheit.
Der Kölner Professor für Völkerrecht hat nicht nur selbst in den 1980er Jahren eine Doktorarbeit geschrieben, er trägt auch Verantwortung für die Reputation all derer, die im deutschen Wissenschaftssystem arbeiten. Als Präsident des Deutschen Hochschulverbandes vertritt er ihre Interessen. Ihm kann es nicht egal sein, welche Wirkung der Skandal nach außen hat.
Ja, Glaubwürdigkeit ist letztlich die Währung, die hier auch im Verkehr der Staaten untereinander ausgetauscht wird. Wenn wir als Wissenschaftsnation in internationalen Kooperationen mit anderen auf dem Feld der Wissenschaft unterwegs sind, dann können wir das nur sein, wenn auch in die Validität, also in die Werthaltigkeit unserer Titel Vertrauen gesetzt wird. Und wenn dieses Vertrauen erschüttert wird, dann leidet das ganze System.
Und dabei ist gerade für Deutschland das internationale Ansehen als Forschungsstandort so wichtig. Schließlich verdienen in Deutschland mehr als eine 500.000 Menschen ihren Lebensunterhalt mit Forschung und Entwicklung. Und Deutschland ist eines der führenden Länder, wenn es um den Export forschungsintensiver Produkte und weltmarktrelevanter Patente geht. Auch ausländische Wissenschaftler schätzen Deutschland als Standort für hochqualifizierte Forschung. Allein im Jahr 2010 haben 3.700 ausländische Doktoranden ihre Dissertation in Deutschland abgeschlossen. Mit 47% promovierte die große Mehrheit von ihnen in den Fachrichtungen Mathematik und Naturwissenschaften. Weitere 15% der ausländischen Nachwuchswissenschaftler kamen für den Doktor in Ingenieurswissenschaften nach Deutschland. Auch die jungen Ingenieurinnen Anna Fontana aus Italien und Valeria Gratscheva aus Russland haben sich Deutschland als Forschungsstandort ausgesucht. Sie schreiben hier ihre Dissertation. Um internationale Nachwuchswissenschaftlerinnen wie Sie wirbt das Forschungsministerium rege. Es gibt viele Gründe, in Deutschland zu promovieren, heißt es auf einer Internetseite des Ministeriums. Erstens, hervorragender Ruf des deutschen Doktortitels. Die Marke Made in Germany ist im Ausland immer noch hoch angesehen. Aber Skandale wie dieser könnten natürlich einen gewissen Effekt haben und der Glaubwürdigkeit der wissenschaftlichen Arbeit hier in Deutschland schaden. Diese Auffassung vertritt die junge Neapolitanerin Anna Fontana. Es sei eben ein Widerspruch, dass gerade die Forschungsministerin, die die hohe Qualität wissenschaftlicher Forschung repräsentieren müsse, selbst in eine Plagiatsaffäre verwickelt sei. Dass Anna Fontana zu diesem Thema überhaupt etwas sagt, ist mutig. Doktoranden anderer Forschungseinrichtungen hatten Interviewanfragen der Deutschen Welle zu diesem Thema kategorisch abgelehnt. Zu Annette Schawan sage man nichts. Sie und ihr Forschungsministerium bewilligten für die Forschungseinrichtungen schließlich die Gelder. Anna Fontana und ihre Kollegin Valeria Gratschewa schreiben ihre Doktorarbeiten in Deutschland, weil sie der Meinung sind, hier optimale Bedingungen vorzufinden. Die Diskussionen um Annette waren hin oder her. Eine Entwertung der eigenen Arbeitsleistung fürchten die beiden Doktorandinnen nicht. Sie vertrauen auf ihre eigene Forschungsleistung und auf die Unterstützung ihres Doktorvaters.
Professor Ender, unser Betreuer, der guckt da auch schon genau drüber und da wird man auch kein Integral falsch aufschreiben. Und wenn wir dann promovieren, dann haben wir auch seinen Namen als Betreuer stehen und der hat sicher auch jahrelang in der internationalen Szene mit seinem Wissen und Können behauptet. Das heißt, ich glaube, dass er jetzt als Person da nicht angegriffen wird und wenn wir quasi bei ihm promovieren, dass unsere Promotion dann trotzdem immer noch sehr viel wert ist.
Vielleicht hätte auch Annette Schawan viel erspart bleiben können, wenn ihr Doktorvater vor über 30 Jahren genauer hingesehen hätte.
Der Ruf der deutschen Wissenschaft im Ausland könnte Schaden nehmen durch die Plagiatsaffäre um Annette Schawan. Manche schreien plötzlich los, manche spucken oder schneiden wilde Grimassen, manche stoßen obszöne Wörter aus und verunsichern damit Leute, die gerade dabei sind. Tourette-Patienten haben auf solche Ticks keinerlei Einfluss. Es passiert einfach. Schlimmer als die Krankheit ist aber oft die soziale Ausgrenzung. Dass sich über sie lustig gemacht wird, dass sie gemieden oder dass sie komisch angeschaut werden. Jeder Tourette-Patient erlebt das. Auch Ben Bruns, den Deutsche Welle-Reporterin Gudrun Heise getroffen hat.
Ich glaube, das ging los mit den Augenkniepen. So bis 6, 7 und dann den Kopf in den Nacken hauen und dann gingen so die ersten motorischen Sachen los.
Lautes Räuspern, Schreien oder Spucken. Bei Ben Bruns kommt all das in unregelmäßigen Abständen. Manchmal tritt er auch mit einem Bein unkontrolliert nach vorne. Aber das sind keine Macken oder Marotten, es sind sogenannte Ticks und die sind typisch für das Tourette-Syndrom. Ben Bruns kann die heftigen Bewegungen und Laute nicht beeinflussen und auch nicht unterdrücken.
Das ist wie eine Feder, die sie aufzieht. Und je mehr sie sich aufzieht, umso stärker entlädt sie sich auch. Es ist wie ein Zwang, das zu machen, also im Kopf.
Bei Ben Bruns ist Tourette im Kindesalter diagnostiziert worden. Mitte Januar ist er 34 geworden und er leidet bis heute unter Ticks. Sie kommen unwillkürlich wie Niesen oder Schluckauf und können überall auftreten. In der Straßenbahn oder in der Schule, beim Spaziergang oder im Supermarkt. Viele, die unerwartet mit dem Verhalten von Tourette-Patienten konfrontiert werden, finden es abstoßend. Sie wollen nichts mit Menschen zu tun haben, die brüllen, bellen oder gar obszöne Wörter rufen. Das sei ein Phänomen, das für viele Vorurteile gesorgt habe, erklärt Kirsten Müller-Fahl, Professorin an der Medizinischen Hochschule Hannover.
Das weiß man heute sehr gut, dass ungefähr 20, vielleicht maximal 30% aller Menschen mit Tourette-Syndrom diese, wie wir sagen, Koprolalie haben, also den Drang, Schimpfwörter auszusprechen. Bei der ganz großen Mehrzahl der Patienten besteht das überhaupt nicht. Es gibt einige Hypothesen und Spekulationen, dass wir im Gehirn sozusagen ein Zentrum für Obszönitäten haben und dass dieses Zentrum möglicherweise nicht ausreichend gehemmt wird. Das ist aber nur eine Hypothese. Die genaue Ursache ist bis heute nicht bekannt.
Klar ist aber, dass es sich um eine Störung im Gehirn handelt. Um Bewegungen kontrolliert ausführen zu können, ist das korrekte Zusammenspiel verschiedener, komplexer Netzwerke im Gehirn notwendig, vergleichbar mit Schaltkreisen. Bei Tourette arbeiten die verschiedenen Hirnzentren nicht richtig zusammen. Und es wird übermäßig viel vom Neurotransmitter Dopamin ausgeschüttet. Neurotransmitter sind Botenstoffe, die für die Signalübertragung zwischen Nervenzellen verantwortlich sind. Bei Menschen mit Tourette-Syndrom herrsche beim Dopamin ein Ungleichgewicht, so Jens Kuhn, Professor an der Universitätsklinik Köln. Er behandelt viele Tourette-Patienten, auch Ben Bruns.
Es werden üblicherweise bei Tickstörungen als Medikamente der ersten Wahl und als best evaluierte Medikamente sogenannte Neuroleptika eingesetzt. Das sind Substanzen, die den Botenstoff Dopamin beeinflussen bzw. Dopaminrezeptoren blockieren.
Bei sehr schweren Ticks im Erwachsenenalter hilft oft die tiefe Hirnstimulation. Das Verfahren wurde ursprünglich zur Behandlung von Morbus Parkinson entwickelt. Es hilft bei dieser Krankheit gegen das Zittern und bei Tourette gegen die Ticks.
Bei diesem Verfahren werden dem Patienten zwei Elektroden ins Gehirn implantiert mit einem relativ kleinen neurochirurgischen Eingriff. Diese implantierten Elektroden werden eben an einen Impulsgenerator angeschlossen, der ist wie so ein Herzschrittmacher und wird dann eben auch im Brustkorbbereich implantiert.
Ben Bruns Gehirnschrittmacher wurde ihm 2006 in der Universitätsklinik Köln eingesetzt. Und zunächst schien auch alles gut geklappt zu haben.
Ja, da waren eigentlich 60-70 oder 80% schon besser. Das war toll. Das war ein euphorisierendes Gefühl. Und dann bin ich leider auf den Kopf gefallen, dann sind die Sonden verrutscht. Ja, und seitdem bin ich noch 3-mal implantiert worden. Heute ist es eigentlich dann ganz passabel so, wie es ist. Naja, mit 50% kann man sich zufrieden geben, glaube ich.
Am liebsten ist Ben Bruns zu Hause. Denn wenn er unter Menschen ist, dann kommt die Anspannung, dann ist er gestresst. Und in solchen Situationen treten die Ticks wesentlich häufiger auf.
In der Schule wurde ich immer Spasti und Vollidiot und keine Ahnung was, irgendwelche Schimpfworte. Und das hat mich natürlich geprägt. Die haben mich immer beschimpft als Spasti und haben mir dann Schläge angedroht nach der Schule.
Für die Diagnose Tourette müssen mindestens 2 motorische Ticks und 1 vokaler Tick vorliegen und das über einen Zeitraum von 1 Jahr. Leichtere Tickstörungen kommen allerdings wesentlich häufiger vor, so Müller-Fahl.
Es gibt Schätzungen, dass bis zu 10, manche sagen sogar 15% aller Grundschulkinder vorübergehend mal leichte Ticks entwickeln, ohne dass das wirklich Krankheitswert hat.
In 70% aller Fälle verschwinden die Symptome mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter wieder. Bei Ben Bruns sind die Ticks geblieben. Eigentlich hatte er nach der mittleren Reife Einzelhandelskaufmann werden wollen, aber er sei immer wieder gemobbt worden. Im März will er es noch einmal versuchen. Er hat einen Praktikumsplatz in der Nähe von Köln gefunden, bei einem Hersteller von Golfschlägern. Trotz Tourette. Und er hofft, dass er bleiben kann. Aber er hat noch einen anderen Wunsch.
In Urlaub fahren. Bin ich seit über 10, 12, 15 Jahren nicht mehr. Ich würde gerne mal wieder nach Spanien. Auf jeden Fall da, wo es mehr ist.
Gudrun Heise über das Leben mit Tourette und jetzt die Wissenschaftsnachrichten.
Am 15. Februar soll ein Asteroid ganz knapp an der Erde vorbeischießen. Der Asteroid 2012 DA14 ist ungefähr 45 Meter breit und nur 30.000 Tonnen schwer. DA14 wird jedoch nicht mit der Erde kollidieren, versichern Wissenschaftler. Sein Weg wird aber mitten durch die Satellitenlaufbahn führen. Dabei wird er der Erde ungefähr 28.000 Kilometer nahe kommen. So nah wurde ein solcher Asteroid noch nie beobachtet. Am 15. Februar tritt der Asteroid in die Umlaufbahn des Mondes um die Erde ein. Dort wird er ungefähr 33 Stunden bleiben. Am nahesten kommt er der Insel Sumatra im Indischen Ozean. Er ist zwar zu klein, um ihn mit bloßem Auge zu beobachten, aber mit dem Fernglas kann man ihn von manchen Teilen Europas, Asiens und Afrikas gut sehen, wenn er am Himmel von Süd nach Nord zieht. Asteroiden sind Steinbrocken, die sich in unserem Sonnensystem bewegen. Wissenschaftler glauben, dass 500.000 Objekte dieser Größe sich unserer Erde nähern. Die meisten wurden nur noch nicht entdeckt. Raps ist das neue Soja. Das sagen Ernährungswissenschaftler der Universität Jena. Besonders wertvoll ist demnach das Eiweiß in Form von Omega-3-Fettsäuren. Der Nährwert entspricht dem von Soja, das für seinen hohen Eiweißgehalt schon länger bekannt ist. Raps und Soja sind als Eiweißquelle wichtige Alternativen zu Fleisch und könnten deshalb einen Beitrag zur Welternährung leisten, hoffen die Wissenschaftler. Es gibt jedoch Haken. Erstens ist die Gewinnung von Rapsprotein aufwendiger als von Sojaprotein. Und zweitens muss das extrahierte Rapsprotein von der EU noch als neues Lebensmittel zugelassen werden. Die Wissenschaftler aus Jena haben die Studie in der Zeitschrift Clinical Nutrition veröffentlicht. Ein Delfin mit einer gekrümmten Wirbelsäule hat sich eine neue Familie gesucht. Er hat sich einer Gruppe von Pottwalen angeschlossen. Das sei sehr außergewöhnlich, berichten Forscher des Leibniz-Institutes für Wasserökologie und Binnenfischerei. Denn Pottwale wurden bisher noch nie so eng mit anderen Tierarten beobachtet. Die Wissenschaftler beobachteten die Tiere vor den Azoren, das sind Inseln in der Nähe der nordafrikanischen Küste. Sie vermuten, dass der Delfin, ein großer Tümmler, wegen seiner Behinderung an der Wirbelsäule mit den eigenen Artgenossen nicht mithalten konnte. Die Forscher beobachteten sogar, dass der Delfin sich vor dem Maul eines Pottwalweibchens platzierte. Dieses Verhalten wird normalerweise bei Jungtieren gesehen. Die Wale scheinen das neue Mitglied ihrer Gruppe auf jeden Fall zu akzeptieren. Ein Video der Patchwork-Familie gibt es auch auf YouTube zu sehen.
Fast ein halbes Jahr durfte er auf der internationalen Raumstation ISS verbringen. Er kam zurück und berichtete so leidenschaftlich und so begeistert von seiner Zeit im Weltraum, dass ich am liebsten sofort gestartet wäre. Jetzt ist Thomas Reiter so etwas wie ein Astronaut in Rente. Er wird nicht mehr zum Mond fliegen, hat er gesagt, auch wenn er das gerne tun würde. Aber er tut noch jede Menge anderes, und zwar in seiner Funktion als Direktor für bemannte Raumfahrt bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Mein Kollege Fabian Schmidt hatte Gelegenheit, mit Thomas Reiter zu sprechen über Mars-Missionen, den Mond und über 2013.
Herr Reiter, was kommt denn alles in diesem Jahr auf die ESA zu?
Zunächst mal der Start des automatischen Transfervehikels ATV. Das vierte davon wird höchstwahrscheinlich Ende April die ISS mit etwa knapp 7,5 Tonnen an Versorgungsgütern beliefern. Dann wird es drei Wissenschaftsmissionen geben, die dieses Jahr gestartet werden sollen. Zunächst mal zwei Erdbeobachtungsmissionen, ProBa-V. Ein Satellit, der einen Sensor mit an Bord hat, mit dem man die Veränderung der Vegetation beobachten und verfolgen kann. Swarm ist eine Mission, die aus drei Satelliten besteht, die dann Informationen des Erdmagnetfelds in einer bisher nicht bekannten Genauigkeit vermessen und natürlich dessen Änderung vermessen sollen. Und dann eine astrophysikalische Mission, Gaia, die unsere Galaxie dreidimensional vermessen soll, also auch mit einer ganz neuen Präzision. Und damit haben wir also in diesem Jahr gut was zu tun und sind voll und ganz ausgelastet.
In den folgenden Jahren gibt es ja dann auch noch bemannte Missionen. Herausragend dabei ist die Raumkapsel Orion, die jenseits des Erdorbits fliegen soll. Was liegt Ihnen denn dabei besonders am Herzen?
Gerade diese Kooperation mit der NASA ist natürlich etwas ganz Besonderes, weil es ein sogenanntes First, also ein erstes Mal ist, dass wir tatsächlich zusammen mit der NASA in einem kritischen Bereich der Entwicklung eines bemannten Transportsystems eine Rolle spielen. Das Antriebsmodul, in dem die Stromversorgung drin ist, die Lebenserhaltungssysteme, die Thermalkontrolle, dieses Teil, ohne dass die Kapsel ja nicht im Weltraum von A nach B käme, wird von der ESA gebaut. Und damit haben wir gewissermaßen auch einen Fuß in der Tür, um dann in Zukunft an der bemannten Exploration jenseits des niedrigen Erdorbits, wo sich heute die internationale Raumstation befindet, eben auch eine Rolle zu spielen.
Und wohin geht die Reise?
Die ersten beiden Testflüge werden um den Mond herumgehen. Die Frage, wo dann eigentlich das Ziel zukünftiger Missionen ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einer davon ist dieser sogenannte Lagrange-Punkt. Genau genommen gibt es mehrere von diesen sogenannten Lagrange-Punkten. Und zwar sind das Punkte, an denen sich die Anziehungskräfte von Erde, Mond und anderen Gestirnen aufheben. Und das heißt, wenn man dort hinfliegt, dann bleibt man an diesem Punkt und bewegt sich dann eben davon nicht so ohne weiteres weg. Und das ist eben von großem Interesse, wenn man jetzt zukünftige Explorationsvorhaben, also entweder Rückkehr von Menschen zum Mond oder irgendwann mal eine bemannte Mission zum Mars, die dafür von großem Interesse sind, weil da könnte ich gewissermaßen diese Raumschiffe dann zusammenbauen und von dort aus starten. Oder wenn ich zum Mond zurückkehren möchte, könnte ich dort gewissermaßen das als Logistikzentrum einrichten.
Also ist der Mond nicht ganz aus dem Blickfeld der Raumfahrt gewichen?
Nein, das ist es nicht. Auch wenn heute keine konkreten Programmplanungen existieren, tatsächlich Menschen zum Mond zurückzubringen. Es gibt einige Aktivitäten, sowohl auf russischer Seite, in China, in Japan, in Indien, Sonden zum Mond, zur Oberfläche des Mondes zu schicken. Insbesondere von großem Interesse sind die Polregionen, weil man dort unter der Oberfläche größere Wasservorkommen vermutet. Und das wäre natürlich eine Voraussetzung dafür, dass wenn man möglicherweise im nächsten Jahrzehnt mit Menschen zum Mond zurückkehrt, nicht nur für kurze Zeit dort bleiben kann, sondern für lange Zeit, wenn man Wasser hat, kann man das elektrolysieren, hat also Sauerstoff, hat Wasserstoff, kann also Treibstoff herstellen. Das wäre natürlich eine wichtige Erkenntnis. Aber heute gibt es noch keine konkreten Planungen, um Menschen zum Mond zurückzubringen. Es gibt Planung für Robotikmissionen. Ich hoffe natürlich, dass wir das im nächsten Jahrzehnt erleben werden, dass Menschen und vielleicht sogar ein europäischer Astronaut oder eine europäische Astronautin dann mit dabei sein werden.
Und dann stellt sich ja noch die Frage, wo die Astronauten denn auf dem Mond wohnen sollen. Auch dazu hat sich die ESA wohl schon Gedanken gemacht. Zumindest auf ihrer Webseite wird eine Idee vorgestellt. Gebäude sollen auf dem Mond mit einer Art Rapid-Prototyping-Drucker ausgedruckt werden.
Also das Konzept hört sich jetzt sehr gewagt an, muss ich gestehen. Was ich Ihnen allerdings sagen kann, es hat vor etwa 3 Jahren ein sehr interessantes Symposium gegeben hier in Deutschland, wo Bauingenieure gemeinsam mit Raumfahrern sich darüber ausgetauscht haben, wie man eigentlich in der Schwerelosigkeit oder auf der Oberfläche des Mondes bauen kann. Also was gibt es dort an Materialien, das Regolith, in welcher Form, was braucht man, um dort oben vielleicht Beton anzumischen, irgend sowas. Und das war hochinteressant. Solche Überlegungen gibt es natürlich und ich hatte es ja eben gesagt, wenn man Wasservorkommen entdecken würde in den Polarregionen, dann müsste man natürlich auch entsprechend Verfahren weiter vorantreiben, die es ermöglichen, dort auch mit den Materialien, die man dort hat, tatsächlich zumindest einen Schutz zu bauen, wenn auch nicht die druckbeaufschlagten Module, aber zumindest Schutz gegen Strahlung, gegen die Kälte und die Wärme, wenn die Sonne in den Regionen dann auf die Oberfläche brennt. Also da gibt es bereits entsprechende Aktivitäten.
Alles, was hochfliegt, kommt ja irgendwann auch wieder runter. Was will die ESA denn tun, um mit dem Weltraumschrott klarzukommen?
Diese Teilchen, die dort oben rumfliegen, stellen natürlich eine Gefährdung für die Satelliten dar, insbesondere die Erdbeobachtungssatelliten, die in niedrigen Umlaufbahnen um die Erde fliegen. Deshalb ist es wichtig, hier sich auszutauschen, was man tun kann, um sich gegenseitig zu warnen, um all diese Informationen zu haben und natürlich dann auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit Maßnahmen zu treffen, um diese Teilchen möglichst zu vermeiden in Zukunft und möglicherweise sogar aus dem Weltraum zurückzuholen. Die kommen alle irgendwann mal wieder zurück, nur das kann natürlich Jahrzehnte dauern und deshalb stellen die natürlich eine Gefährdung dar. Es ist heute auch so, dass jeden Satellit, den wir in die Erdumlaufbahn schießen, uns Gedanken darüber machen müssen, dass die nicht für Jahrzehnte dort oben bleiben, sondern am Ende ihrer Lebenszeit in so eine niedrige Umlaufbahn gebracht werden, dass sie innerhalb von wenigen Jahren in die Erdatmosphäre wieder eintreten und verglühen und damit keine Gefahr besteht der Kollision mit irgendwelchen anderen Satelliten, die noch in Betrieb sind.
Sind denn alle Satelliten gleichermaßen gefährdet?
Beispielsweise Wettersatelliten sind da weitgehend sicher davor. Die Satelliten, die am meisten betroffen sind, sind eben Erdbeobachtungssatelliten, die in Höhen so zwischen 600 und 900 Kilometern fliegen, meistens in polaren Umlaufbahnen. Und die sind natürlich massiv gefährdet. Und natürlich die internationale Raumstation, die sind zwischen 360 und 400 Kilometern Höhe. Und auch die muss hin und wieder mal Ausweichmanöver fliegen, um eben solche Teile zu vermeiden.
Hat man einen Überblick, wo die Teile sind?
Man verfolgt ungefähr 16.000 solcher Partikel. Wenn man jetzt die technische Möglichkeit hätte, auch noch viel kleinere, also bis zu Zentimetergröße oder darunter, würde man wahrscheinlich noch viel, viel mehr finden. Die Relativgeschwindigkeiten können also sehr hoch sein. Nur um ein Beispiel zu nennen, in 400 Kilometern Höhe, um im Orbit zu bleiben, fliegt ein Objekt etwa mit 7,6 Kilometern pro Sekunde, also knapp 28.000 Stundenkilometern. Und da kann man sich, glaube ich, bildlich vorstellen, wenn da irgendein kleines Teilchen mit genau der gleichen Geschwindigkeit entgegenkommt, dann treffen diese Teile mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 56.000 Stundenkilometern aufeinander. Und da ist es klar, dann kann das dazu führen, dass die Hülle durchschlagen wird, dass Elektronikkomponenten beschädigt werden oder die internationale Raumstation möglicherweise ein Loch drin ist und Atmosphäre verliert, also einen Druckabfall innen drin hat. Die ISS hat einen Schutz gegen solche Teile bis zu einer gewissen Größe. Aber wenn das über eine bestimmte Größe und dann die kinetische Energie über einen bestimmten Wert drüber geht, dann hilft natürlich auch dieser Schutz nicht. Da kann man also nicht große Betonblöcke mit hochbringen.
Thomas Reiter war das, Astronaut und Direktor für bemannte Raumfahrt bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Und zumindest scheinen diese kleinen Teilchen, die da im All herumschwirren, so gefährlich zu sein, dass sich Wissenschaftler aus aller Welt im April bei der ESA treffen, um genau über dieses Problem Weltraumschrott zu reden und auch Pläne zu schmieden, wie man mit dem Müll im Orbit in Zukunft umgehen soll. Ja, und das war's von mir. Wenn Sie mehr Wissenschaft haben wollen, dann gehen Sie auf www.dw.de/wissenschaft. Da gibt es jede Menge und das sogar multimedial mit Fotos, Videos, Artikeln und so weiter. Und jetzt sage ich Tschüss, machen Sie es gut, bis bald.